Du bist Portfolio-Profi und erhältst in Stuttgart ein herausragendes Gesamtpaket. Top-Qualität, sicher und schnell traden, faire An- und Verkaufspreise und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Mein Name ist Jonathan Neuschler. Ich bin oder betreibe den Finanzblog Abilitato. Und ich möchte euch heute ein paar Einblicke geben. Denn alles beginnt mit einer Geschichte und ich erzähle euch meine eigene, wie ich also losgelegt habe, wie ich dann zur Strategie gefunden habe und welche zwei Titel da dazu passen und die ich eben zuletzt auch selbst erworben habe. So, ich muss hier klicken, genau. Ihr kennt das Spiel, keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, viele machen es auch gar nicht, aber mir ist es einfach nochmal wichtig zu sagen, ich zeige euch, wie ich vorgehe, ich mache aber auch Fehler und ihr entscheidet halt, was ihr daraus macht oder auch nicht, aber ich glaube, man kann eine Menge mitnehmen. Was möchte ich machen? Wie gesagt, meine Geschichte erzählen, wie ich losgelegt habe an der Börse, was ich dann geändert habe, dann auf die Strategie eingehen und dann kommen die Fallbeispiele. Also, welche Aktien passen da dazu? Und dann schließen wir mit einem Fazit ab. Ja, warum bin ich an die Börse gegangen oder wie können Privatanleger ihre finanziellen Ziele erreichen? Das ist ja der Start. Das habe ich schon gesagt, Abilitato, da geht es um Aktienresearch, unternehmerisches Investieren. Das werde ich euch jetzt erklären in der nächsten halben Stunde. Neben dem Aktienresearch, also dass wir uns börsennotierte Unternehmen anschauen, die besprechen, Ideen geben, geht es ganz stark um Finanzbildung und auch um die Gemeinschaft. Und so wollen wir eben erreichen, dass wenn die Elemente Bildung und Gemeinschaft zusammenkommen, dass man dann als Anleger mit den Jahren freier und unabhängiger wird. So, und jetzt aber wirklich die Geschichte. Also, es gibt so einen typisch deutschen Blickwinkel. Wir alle haben eine riesen Alterslücke, also dass der Lebensstandard nicht gehalten werden kann. Deshalb müsst ihr investieren. Aber ich finde das immer unglaublich demotivierend und versuche das positiver zu sehen. Denn mit dem Investieren kann man ja auch viel Positives erreichen. Also sich selbst und auch die eigene Familie absichern. Das gelingt natürlich nicht einen Monat, nachdem man losgelegt hat. Das ist so ein Projekt, das einen das ganze Berufsleben durch begleitet. Aber wenn man dann in der zweiten Hälfte des Berufslebens ist, hat man, wenn man jeden Monat was zur Seite gelegt hat und das mit den aktienmarkttypischen Renditen anlegt, hat man dann doch sich einiges an Unabhängigkeit und Absicherung ermöglicht. Es gibt andere Träume, manche träumen vom Eigenheim oder einem besonderen Auto. Für mich war die Motivation hauptsächlich diese Idee, einen zweiten Einkommensstrom zu haben, unabhängig vom Erwerbseinkommen. Und dann noch der Klassiker, viele wollen einfach auch irgendwann früher in Rente gehen, will sie sagen, bis 67 oder 70 oder wie lange auch immer, im Hamsterrad habe ich keine Lust. So. Und deshalb bin ich also an die Börse gegangen. Und jetzt zeige ich euch, wie es losging. Hier links seht ihr mich mit dem Finanzblogger-Wart. So war es aber nicht immer. Und zwar, ich habe nochmal nachgeschaut, das war tatsächlich jetzt schon vor 14 Jahren, als ich meine erste Aktie gekauft habe. Viel Motivation, wenig Wissen, keine Strategie, also Börsenmagazine gelesen und den damals noch Finanzteil der Zeitung aufgeschlagen. Welche Aktie ist am schnellsten gestiegen? Wo gab es in den Medien irgendwie eine Schlagzeile? Ich habe da einfach losgelegt. Kann sagen, ein bisschen gezockt. Angst und Gier haben sich dann natürlich ausgebreitet. Warum? Man ist im Plus, will direkt nochmal nachlegen oder direkt den nächsten Gewinn einfahren. Man ist im Minus, hat Angst, noch mehr Geld zu verlieren. Und was ist passiert? Aktien sind zu Lottoscheinen verkommen, ein Stück weit. Ja, das ist natürlich nicht gut, weil die Börse, die kann also zum Zocken verleiten. Und was waren die Folgen? Die waren hohe Kosten. Ich habe eine Menge an die Broker gezahlt, damals noch 20 Euro pro Order. Viel Zeitaufwand, viel Steuern sind abgeflossen. Und auch immer dieses im Kopf, dass es im Kopf gewesen ist. Ich will nichts verpassen, ich muss meinen Trade beobachten. Ja, und dann auch diese Unsicherheit. Ja, also was tun, wenn jetzt die Position im Minus ist? Und so sollte das natürlich nicht sein, weil dann beherrscht einen plötzlich die Börse und es soll ja genau das Gegenteil entstehen. So. Und die Performance war natürlich auch nicht gut am Anfang. So. Und deswegen, was habe ich dann über die Jahre dazugelernt? Also, erstmal müssen wir festhalten, man kann die Börse als Casino missbrauchen, weil ständig gehen Kurse hoch oder runter. So wie bei einer Sportwette oder beim Lottospielen. Aber es gibt dahinter einen Zweck und das hat Buffett auch in seinem neuen Aktionärsbrief wieder geschrieben. Nämlich der Kapitalismus, der ist kein perfektes System, aber es ist eine Maschine, wo die Ersparnisse der Privatanleger in die Unternehmen wandern über Börsengänge, über Kapitalerhöhungen und so weiter und so fort und zu einem immer größeren Strom an Produkten und Dienstleistungen führen, die auch eine immer bessere Qualität aufweisen. Und das ist der eigentliche Zweck, dieses Matching herzustellen zwischen Ersparnissen und dann wieder Unternehmen, die größer und stärker und erfolgreicher werden. Und es geht also um Wirtschaftswachstum und Innovation. Und deswegen muss man sich eben bewusst machen, und das ist so selbstverständlich, aber man muss es sich wirklich bewusst machen, dass eine Aktie nichts anderes als ein kleiner Anteil an einem Unternehmen der Realwirtschaft ist und dort finden täglich Wertschöpfungsprozesse statt. Und ich werde heute die einzige Präsentation haben, bei der kein einziger Aktienkurs dabei ist, ja, weil ich auf diese Realität jetzt zu sprechen kommen möchte. Also wir lösen uns von meinen Anfängen und gehen jetzt so ein bisschen einmal auf die hohe Flughöhe und schauen uns an, was ist los. Und ich habe das Beispiel Coca-Cola mitgebracht, weil ich hier gerade noch eine trinke. Und es ist eben so, jeder von uns wacht jeden Tag mit Durst und mit Hunger auf. Und jetzt gibt es in dieser Getränke- oder Lebensmittelbranche viele Unternehmen, die Produkte anbieten, um genau diese Bedürfnisse zu stillen. Und das ist euch soweit klar. Und jetzt ist aber das Entscheidende, weil man hört ja immer zur Diskussion, Aktien sind Zockerei, das ist nur was für Reiches, dann wenn die Reichen mal reich sind, sollen sie aber wieder besteuert werden, dann ist also doch keine Zockerei mehr. Auf jeden Fall ist es so, diese Firma, Beispiel Coca-Cola, erzielt eine Wertschöpfung. Die Wertschöpfung ist der Umsatz, also das, was sie mit allen Getränken, die sie in einem Jahr verkaufen, erzielen, abzüglich den Einkaufspreisen. Na, sie müssen ja dann irgendwie Zucker oder die Plastikflaschen und so einkaufen. Und diese Spanne dazwischen ist die Wertschöpfung, der Erfolg des Wirtschaftens. Und der wird auf drei Gruppen aufgeteilt. Einmal die Arbeitnehmer, das ist total anerkannt. Jeder von uns hat ja irgendeine Art von Lohn. Dann der Staat, da ist es auch noch gut, wenn es Unternehmen gibt, weil die Steuern, die brauchen wir ja, um die Rentenlöcher zu stopfen und für viele andere Themen. Aber die Aktionäre, das letzte Drittel der Wertschöpfung, ist dann plötzlich ganz böse, weil wir haben ja unseren Lohn nicht komplett verkonsumiert, sondern gespart, um damit eine Unternehmensbeteiligung erwerben zu können. Ja, und das soll jetzt plötzlich was Böses sein. Wir haben also auf Konsum verzichtet, wir übernehmen unternehmerische Risiken und deshalb steht uns halt auch ein Teil der Wertschöpfung zu. Und ich finde es halt so interessant, im Grunde hat der Staat ein Drittel von jedem börsennotierten Unternehmen als Aktienbesitz, weil er ja die Unternehmenssteuer festlegen darf. Und die ist etwa bei 30%. Und da ist es anerkannt, aber dann immer in den Talkshows, wenn es dann um die Aktien geht, da ist es dann plötzlich nicht mehr anerkannt. Weil über diese Gewerbe- und Körperschaftssteuer fließen dem Staat eben diese Summen zu. Und die Arbeitnehmerlöhne und Steuern und Umsatzsteuern, die werden halt auch alle oder entstammen auch alle den Unternehmen. Und das mal zu dieser politischen Diskussion. Also es ist kein Nullsummenspiel, weil sonst müssen wir Löhne und Steuereinnahmen auch als Nullsummenspiel sehen. Und wer sich eben nicht nur über den Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberteil an der Wertschöpfung beteiligt, sondern auch noch über die Kapitalverzinsung, hat halt eine zweite Einkommensquelle. So, und jetzt schauen wir uns mal an, das kennt ihr, ich habe es hier nur noch mal mitgebracht, weil ich finde es einfach interessant. Was hat man in den letzten 210 Jahren mit verschiedenen Anlageklassen erzielt? Ich zeige das mal hier mit dem Laserpointer. Ja, das klappt jetzt. Also $1 wurde investiert, allerdings im Jahr 1800. Keine von uns wird so alt, deswegen ist auch nicht wirklich realistisch, aber aus einem Dollar wären an der Börse eben schon über 13 Millionen Dollar geworden. Es gab Inflation dazwischen. Ich meine, wir alle werden wahrscheinlich maximal 100, einige werden auch nicht ganz so alt, aber auf jeden Fall ist das natürlich ein viel zu langer Zeitraum. Aber worum es mir eigentlich geht, das ist ein logarithmischer Chart. Das heißt, immer der gleiche Abstand ist eine Verzehnfachung, dass wenn man eben langfristig über mehrere Jahrzehnte, und das können die meisten dann doch anlegen, sein Geld anlegt, dass man halt dann mit der Aktien oder der Anlageklasse der Aktien den kontinuierlichsten und höchsten Vermögenszuwachs erzielt und halt so etwas wie die Konsumentenpreise, also dass die Inflation oder Gold sind zwar auch schön, Gold die letzten 20, 30 Jahre wunderschön, aber im ganz langfristigen Trend ist es halt mehr ein Werterhalt und dann haben wir hier noch Anleihen dazwischen, das hat einige Zeit gut funktioniert, zuletzt aber immer weniger. Und das bedeutet, die Erkenntnis, auch das überrascht euch nicht, ist halt, dass wenn man Vermögen aufbauen will, sollte man das an der Börse investieren, den Teil, auf den man einige Jahre verzichten kann wegen den Schwankungen. Und dann hat man nach Abzug der Rendite, das sind jetzt also ist eine Realverzinsung, hat man in den letzten 200 Jahren 6-7% pro Jahr Vermögenszuwachs erreicht. Und das bedeutet, alle 10 Jahre verdoppelt sich das Vermögen. Und wenn halt jemand mit 25 beginnt, dann hat er mit 35 die erste Verdopplung, und zwar nach Inflation. Mit 45 das Vierfache und mit 55 das Achtfache und mit 65 das 16-fache, wenn dieser historische Trend anhält. Und das ist halt das Magische. Und deshalb sollte man das sich so wie das Zähneputzen, sollte man sich das ein Teil des Einkommens. Und das muss jeder von euch selbst entscheiden, wie groß oder wie klein der ist. Diese finanzielle Hygiene, an die sollte man sich auch gewöhnen und das halt ins Depot überweisen. Und ich will euch hier gar nicht zur Einzelaktienanlage bewegen, das sollt ihr selbst entscheiden, aber zumindest in den ETF packen, langfristig diversifiziert investieren, damit ihr an diesem Vermögensaufbau teilhaben könnt und nicht so, wie ich losgelegt habe, das also verzocken. Okay, so, und jetzt ist die Frage, Wie schafft man das, wenn man Einzelaktien kauft, dass man von diesem Zocken wegkommt und wirklich an diesen Renditen teilhat? Und das Problem ist, auch hier auf der Invest, überall fliegen uns die Kurse entgegen. Wenn man den Aufgang hochläuft, ist da ein großes Schild, ich trade viel, na und? Ja, das ist ein schönes Werbeschild. Überall fliegen einem die Kurse entgegen, Börsenwebsites, Finanzzeitschriften, beim Blick ins Depot. In einem Stammtisch, alle sprechen Einstandskurs, aktueller Kurs, letzte Woche hoch, runter. Vor einem Monat war ich auf dem Börsentag München. Und da haben dann alle sich gefragt, ja, jetzt hat der Trump mein Depot 10% ausradiert, was soll ich jetzt tun, verkaufen oder doch nochmal nachkaufen? Lösen wir uns davon. Es sind keine Spekulationsobjekte, wir haben uns an der Realwirtschaft beteiligt. Und deswegen das Gedankenexperiment. Was wäre, wenn es für 10 Jahre keinen Börsenhandel mehr gibt? Dann sind wir ja nicht enteignet, sondern wir sind immer noch Eigentümer. Aber wir müssen dann eine andere Methode finden, um den Erfolg unserer Investitionen zu finden. Und das ist halt das unternehmerische Investieren. Und im Endeffekt geht es um genau dasselbe, wie es jeder Kleinunternehmer macht. Der Friseur, der euch zuletzt die Haare geschnitten hat, der Bäcker, die Cocktailbar, was auch immer. Die haben ja auch keinen Aktienkurs. Die schauen also auf operative Kennzahlen, auf den Gewinn oder Free Cashflow, auf die Wachstumsperspektiven und auch auf die Sicherheit. Das sind die drei relevanten Faktoren. Und natürlich als Anleger muss man auch immer schauen, was bezahle ich für so einen Anteil, dass man kein Overpay macht. So, und das macht also jeder Kleinunternehmer, jeder Geschäftsführer einer GmbH. Und das können wir übertragen auf die Börse. Und ich glaube, dann wird investieren richtig, dann funktioniert es gut, man wird souverän, man hat nicht mehr dieses Gierangst und Sorge oder auch, das ist ein total Reiz, dann und dann so einen Klumpen aufzubauen. Und man zieht sich einfach als unternehmerischer Teilhaber. Und wenn man das mal verinnerlicht hat, dann macht das halt mega viel Spaß und führt zu guten Ergebnissen. Und nicht deshalb, weil dann die Rendite viel, viel höher ist, ja, sondern deshalb, weil man sie endlich einfährt, weil man über den Zyklus hinweg dabei bleibt. Und natürlich auch, weil man sich an den Unternehmen beteiligt, die erfolgreich arbeiten. So. Und das war so ein bisschen dieser Kreislauf. Also wir haben hinter jeder Aktie ein Unternehmen. Und in fundamentalen Analysen, wenn man also in Einzelaktien investieren möchte, sollte man versuchen, das so gut wie möglich zu verstehen. Der dritte Schritt ist dann, wenn man ein Gefühl für nachhaltige Ertragskraft, Wachstumsaussichten, Risiken hat, dann kann man sich an die Bewertung wagen. Und in der Bewertung geht es darum, eine Preisspanne zu ermitteln, bei der sich eine langfristig angedachte Investition auszahlt. Das ist so das Vorgehen. Ja, und das war also mein Weg. Ich habe es mal bezeichnet, typischer Privatanleger begonnen. Mal gut, mal schlecht. Irgendwie, ich war emotionsgetrieben vor 14 Jahren. Von Tippgebern abhängig, wann kommt die nächste Ausgabe von irgendwie dem Börsenfernsehen oder so. Und ich wurde immer beobachtet. So, und jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo die Ergebnisse gut sind, weil ich eben nicht mehr spekuliere, auch Value Traps oder es gibt ja immer diese Bewertungsblasen. Also jetzt aktuell, haben wir Krypto, wir hatten KI, wir hatten 3D-Druck, wir hatten Wasserstoff oder Rüstung ist jetzt. Das bewusst meiden, weil ihr müsst wissen, wenn das bis zum letzten Privatanleger ankommt, dann ist es in den Kursen in der Regel schon drin. Und man verdient nicht deshalb Geld, wenn man die beste Aktie sucht, sondern indem man den schlechten Teil der Aktien meidet. Genau. So, und dann, die generieren alle Cashflow. Ich fühle mich also auch sehr sicher. Und die Strategie ist nachvollziehbar. Und vor allen Dingen arbeiten nicht wir für das Geld, sondern das Geld für uns. Genau. So, und wie gehen wir dabei vor? Ich schaue mir halt den ganzen Tag, ich mache das ja fulltime als Researcher, Unternehmensberichte, Management-Calls an, gehe auf Konferenzen, spreche auch mit euch. Ihr habt immer gute Ideen, welche Unternehmen etwas tun. Und dann, wenn mir etwas richtig gut gefällt, stelle ich es vor auf dem Abilitato-Blog als Artikel und danach wandert es auf die Watchlist. Und dann beobachten oder begleiten wir Unternehmen, das Wort nehme ich lieber, bei Wachstum und Wertsteigerung. Weil nicht immer ist es so, dass eine Firma sofort kaufenswert ist und dann wandert die halt mal auf die Watchlist, aber irgendwann kann dann ein Punkt kommen, wo der Kurs runtergeht, ohne dass sich an den Aussichten etwas eingetrübt hat. Oder es kann auch der Punkt kommen, wo der Kurs seitwärts läuft, aber die Firma ihre Ertragskraft gesteigert hat und dann wird's halt spannend. Und meine beste Idee des Monats kaufe ich dann immer in das Cashflow-Depot. So. Gut, dann worum geht's bei dem Depot? Letztlich, ich will transparent sein, euch Einblicke geben. Meine Altersvorsorge, ja, ein Depot aufzubauen, das immer mehr Cashflow generiert und so zu Freiheit und Unabhängigkeit führt. Und wie gelingt das? Das eben beschriebene großartige Unternehmen suchen, zu einem fairen Preis erwerben und dann einfach begleiten bei Wachstum und bei Wertsteigerung. Kein Hexenwerk, nichts Kompliziertes. Und dieses Depot habe ich anhand von 5 Leitgedanken aufgebaut. Was mir so aufgefallen ist, ganz viele diskutieren auf Social Media, zum Beispiel auf Twitter oder X, immer über die aktuellsten Quartalszahlen, über die politischen Headlines. Aber entscheidend ist, wir sollten filtern und diesen Lärm ausblenden. Was hat einen Einfluss auf den Unternehmenswert oder die Ertragskraft in 10 Jahren? Also langfristig denken, ganz, ganz wichtig. Dann Value Investing, das habe ich schon ausgeführt, diese Hypes vermeiden. Bei den Kennzahlen vor allen Dingen auf den Cashflow achten. Gar nicht so sehr auf Gewinnen oder irgendwas anderes, eine bereinigte EBITDA-Marge, sondern schaut auf die echte Ertragskraft der Firmen, weil da steht euch ein Anteil davon zu. Wie kann man Risiken begrenzen? Idealerweise passiert eines, eine Firma hat einen so planbaren, wiederkehrenden Cashflow, dass der Börsenwert halt in den nächsten 10 oder 20 Jahren verdient wird. Und natürlich kann der Kurs mal runterrutschen dazwischen. Aber weil das ja vom Unternehmen zurückverdient wird, das, was wir heute bezahlt haben, ist dann das Risiko eines permanenten Kapitalverlusts sehr gering. Ansonsten diversifizieren, und zwar nicht nur nach Sektoren, sondern, wie wir jetzt seit Trump auch uns alle hoffentlich nochmal in den Kopf geholt haben, nach Region und auch nach Unternehmensgröße. Und dann global investieren, denn das ist ja das Schöne, während wir mit unserer staatlichen Rente sozusagen vom Erfolg oder Nichterfolg der Bundesrepublik abhängig sind, können wir als Investoren von den weltweiten Chancen profitieren. Und da ist halt aufgrund von Demografie oder Motivation, dass sich Leute noch was aufbauen wollen, mehr möglich, als wenn man nur am Erfolg des eigenen Landes beteiligt ist. So, warum mache ich jetzt dieses Cashflow-Depot? Ich will die Ergebnisse der Research-Arbeit in konkrete Entscheidungen überführen. Vor allen Dingen aber will ich transparent sein, Skin in the Game haben. Ich will zeigen, wie ich mein eigenes Geld anlege. Und natürlich bin ich auch davon überzeugt, dass man investieren am besten anhand dieser Fallbeispiele lernen kann und nicht immer nochmal ein Börsenbuch lesen muss. So, und deswegen habe ich dann losgelegt, vor genau 2 Jahren, 10.000 Euro eingezahlt und seitdem jeden Monat 1.000 weitere Euro. Und damit möchte ich eben verfolgen, idealerweise kommt eine Überrendite raus, ich mache keine Versprechen, aber ich zeige euch, wie es bisher gelaufen ist. Vor allen Dingen aber achte ich darauf, dass die Schwankungen nicht zu hoch sind. Und da gibt es dann 2 Titel und damit bin ich sehr gut gefahren. Das eine ist Blue-Chip-Titel. Da sind die Kapitalmärkte effizienter, deswegen die Renditeerwartung wird nicht bis zur Decke gehen, sondern da muss man zufrieden sein, wenn man etwas mehr als den langfristigen ETF-Durchschnitt mitnimmt, hat aber dafür eine sehr stabile, vorhersehbare Entwicklung und geringe Kursschwankungen. Das ist also der Stabilitätsanker. Einen dieser Blue-Chip-Titel habe ich euch jetzt gleich mitgebracht. Und dann investiere ich darüber hinaus in Value-Aktien. Das sind kleine und mittlere Firmen. Da ist der Kapitalmarkt nicht so effizient, wenn nur total wenige Anleger das überhaupt verfolgen, weil Fondsmanager eventuell gar nicht reingehen dürfen oder die in den ETFs nicht drin sind. Das heißt, der Wettbewerb um einen fairen Börsenpreis ist viel geringer wie bei einer Apple-Aktie, wo jeder drauf blickt. Und da kann man dann zumindest als perspektivisch, wenn man Dinge richtig macht und Glück hat, das gehört auch dazu, dann deutlich mehr Rendite erzielen, muss aber mit stärkeren Kursschwankungen leben. Und deswegen ist es so wichtig zu diversifizieren. So, jetzt zeige ich euch noch, ich habe es euch ja versprochen, wie ist das jetzt in den letzten 2 Jahren gelaufen? Gelb wäre der FTSE All World ETF und zwar mit Wiederanlage der Dividenden. Der ist jetzt, hier war der Trump Crash, aktuell bei etwas über 30% und das Cashflow Depot ist jetzt in den letzten 2 Jahren auf etwa 66% Performance gelaufen. Das war ein glücklicher Start. Es werden auch Jahre kommen, wo ich hinter dem Index liege. Aber wir haben jetzt ein bisschen ein Sicherheitspolster. Und einfach im Sinne der Transparenz wollte ich euch das mal zeigen. Was mir aber wichtiger ist, schaut auf die Schwankungen. Und dafür sind halt so Portfolio-Tools wie Parkett, es gibt auch andere, mega interessant. Und zwar, was ihr euch einblenden lassen solltet, das ist dieser True-Time-Weighted Rate of Return. Gibt also an, oder es wird angenommen, man investiert einmalig bei Depotauflage Betrag X, zum Beispiel 1.000 oder 10.000 Euro. Und dann wird immer die Gewichtung der im Depot enthaltenen Aktien genommen. Also wenn man am Anfang 5 Aktien mit 20% gewichtet, hat, wird halt geschaut, wie haben die sich als Korb entwickelt. So wie das ja auch ein ETF macht und dann kann man halt die Performance vergleichen, unabhängig von Einzahlung. Und da sind beide bei 0% gestartet und so hat sich die Performance ergeben. Aber ihr seht hier, der FTSE All World, hier ist er runter und jetzt beim Trump Crash runter. Und da hat sich halt dieses Depot mit dem Vorgehen stabiler entwickelt. Und ihr müsst immer Renditen im Verhältnis zu den dafür eingegangenen Risiken sehen. Und wenn da draußen viele Leute erzählen, wie viel Rendite möglich ist, sollte man sich erstmal anschauen oder zeigen lassen, wie die Drawdowns ausgesehen haben. Gut, also wir haben jetzt noch mehr als die Hälfte der Zeit übrig und jetzt springen wir rein in die Fallbeispiele. Darauf habt ihr alle gewartet, aber ich wollte diese Herleitung machen, diese Geschichte von irgendwie, man zockt halt rum oder man hat ja auch keine Idee, man muss ja erstmal eine Strategie finden, hinzu, macht euch bewusst, ihr beteiligt euch an Unternehmen. Ihr seid ja auch alle bei einer Firma angestellt oder habt eine aufgebaut oder dort Geschäftsführer und mit dieser Brille müsst ihr auch auf die Aktien schauen, die in eurem Depot sind. Gut, dann, welche habe ich mitgebracht? Zwei leicht verständliche, eine, die mir auch sehr gut schmeckt, nämlich Frosta und dann noch BAT. Und bei beiden Unternehmen passiert gerade etwas unter der Oberfläche. Und das werden wir herausarbeiten, was da so los ist. Also, Frosta stellt hochwertige Tiefkühlkost her, das dürfte euch bekannt sein. Es gibt aber ein paar Dinge, die besonders sind. Also erstens, wir haben eine familiengeführte Unternehmung. Ich war kürzlich auf der Hauptversammlung, die haben gesagt, es ist ihnen komplett egal, wie das Quartal oder das Jahr ausfällt. Sie arbeiten daran, dass die Firma in 10 Jahren so erfolgreich wie möglich ist. Und das gefällt mir sehr gut, weil in dieses Boot setze ich mich ja oder in dieses Auto setze ich mich auf die Rückbank hinein als Mitaktionär. Aber es ist gut zu wissen, welche Ziele der Fahrer verfolgt. Und da ist immer die Unterscheidung, ist das eine Familie, die langfristig denkt, oder ist das halt ein Manager, der versucht, seinen Bonus zu maximieren. So. Und was ist bei Frosta passiert? Vor 10 Jahren waren die ein austauschbarer Handelsmarkenabfüller. Was bedeutet das? Gut und günstig oder bei Rewe heißt das ja, diese Eigenmarken. Die wurden abgefüllt in der Frosta-Produktion, aber da kann man halt kaum Geld verdienen. Man ist austauschbar, verliert immer mal wieder einen Vertrag. Und die haben gesagt, da lösen wir uns aus dieser Abhängigkeit. Wir machen jetzt unsere eigene Marke. Die Marke heißt auch Frosta. Und da können sie natürlich selbst entscheiden, wie ist das Design gestaltet, wie ist der Preis, wie ist die... Wie sind die Zutaten? Und das war dann der nächste Schritt. Sie haben gesagt, wir müssen uns ja differenzieren. Wir brauchen einen Burggraben. Wir müssen anders sein als die Wettbewerber. Und haben gesagt, wir machen ein Reinheitsgebot, wie man sonst aus der Brauereibranche kennt. Nämlich, es wird so produziert, wie daheim gekocht wird. Also keine Zusatzstoffe, keine Geschmacksstoffe, keine Farbstoffe. Und ich nehme das denen wirklich ab, dass die so kochen, wie wir daheim kochen würden. Ich war auf der Hauptversammlung, der Chef stand die ganze Zeit, es war eine virtuelle Hauptversammlung, in einer Kochschürze, in einer der Testküchen von Frosta und hat parallel eine Soße angerührt. Und er hat halt gezeigt, wie die das in der Industrie typischerweise machen mit so Speisestärke und dann ist es günstig und kann schnell gemacht werden. Und er hat da wirklich so eine Buttermehlschwitze gemacht und er hat ja Sternekoch gelernt und insofern, das kann er wirklich gut und das ist die Differenzierung. Und ansonsten, sie kommen sehr stark aus Fisch, aber Fisch ist hart umkämpft und margenschwach, das Iglu größer und stärker. Und was sie jetzt so erfolgreich macht, ist dieses Pfannengericht-Thema. Also eine Art Homeoffice-Kantine. Wir haben hier viele Leute, die immer oder teilweise von zu Hause aus arbeiten. Und was sollen die machen? Zum Lieferdienst, dann zahlst du 20 Euro, mal schmeckt's gut, mal nicht so. Immer eine Brotzeit, ja, wird irgendwann langweilig. Eine Fertigpizza stark verarbeitet oder eben das Frostergericht. Eine Pfanne, 5 Minuten fertig, schmeckt wie selbst gekocht. Und was auch interessant ist, sie sind noch sehr stark oder haben sehr viele Expansionsmöglichkeiten im Ausland. Genau, dann haben wir das hier einmal geklärt. Sie sind deshalb so gut, weil die Pfannengerichte, da gibt's weniger Wettbewerb und da gehen sie in Nischen hinein. Also deutsche Klassiker, aber auch asiatisches Streetfood. Wer Vegetarier ist, findet eine große Auswahl. Wer Veganer ist auch. Und es gibt auch viele proteinreiche Mahlzeiten. Sie gewinnen in Stiftung Warentest immer wieder, weil das ist halt das Thema, ich nehme es ihnen ab. Ja, in der ganzen Lebensmittelindustrie ist immer die Frage, wie kriege ich die Kosten runter? Dann ersetze ich nochmal irgendwie die teure Schokolade mit noch mehr Zucker und dann setze ich das eine Öl mit einem billigeren Öl und dann kommt ein Geschmacksstoff rein und bei Frosta ist das halt nicht so. Und deswegen sind die Produkte natürlich auch etwas teurer, aber es spricht sich herum. Spricht sich auch deshalb herum, weil sie sehr gut im Marketing sind. Das erinnert mich ein bisschen an Sixt, die sind fantastisch. Immer wieder diese Werbetafeln. Sie investieren da sehr, sehr viel Geld. In den letzten Jahren immer um etwa 20-40% ausgebaut. Und ihr müsst auch eines wissen, Frosta, erst jeder zweite Deutsche hat die Gerichte jemals probiert. Und im europäischen Ausland ist es natürlich noch mit noch mehr Potenzial versehen. So, und jetzt kommt dann immer die Frage zu mir, was, wenn Iglo den Erfolg sieht und das einfach nachmacht? Ja, können sie natürlich. Es ist schwierig, das umzustellen. Frosta hat da etwa 2 Jahre gebraucht für die ganzen Maschinen. Aber es erhöht die Produktionskosten. Und das heißt, Iglo müsste danach einen anderen Preispunkt wählen. Und das würde natürlich viele bestehenden Konsumenten abschrecken. Und dieser Umsatz- und Gewinnverlust, den schafft halt keine Firma, die keine stabile Familie im Hintergrund hat. Weil als Frosta im Jahr 2003 umgestellt hat, sind sie fast pleite gegangen. Sie haben da auch einige Fehler gemacht. Die Familie hat die Insolvenz verhindert. Denn es hat jetzt 20 Jahre gedauert, das den Konsumenten zu erklären, wie sie eben ihre Produkte herstellen. Und jetzt zahlt es sich immer mehr aus, aber es ist gar nicht so leicht, mal eben von heute auf morgen eine Marke komplett anders zu positionieren. Und ich glaube, daher ist Frosta gut geschützt. So, und jetzt kommt ein bisschen die Research-Arbeit, die ich tagtäglich mache. Jetzt hier gibt's ja auch einen Stand vom Aktienfinder. Ich finde das sehr gut. Ich nutze das Tool täglich. Und jetzt schaut ihr auf die Umsatzentwicklung, 400 Millionen ja, im Jahr 2008 und jetzt sind es ein bisschen über 600 Millionen, ja schön, aber irgendwie nicht wirklich interessant. So. Und was man aber eigentlich hier machen muss, ist, man muss die Firma in zwei Segmente aufteilen. Einmal dieses nicht profitable oder kaum profitable, austauschbare Handelsmarkengeschäft und das haben sie halt runtergefahren, weil sie sagen, da verdienen wir kein Geld. Dann ist Produktionskapazität frei geworden. Und gleichzeitig haben sie es geschafft, ihre Eigenmarke, ihr seht, wie lange das gedauert hat am Anfang. 2003 haben sie umgestellt und erst in den letzten 10 Jahren ist der Umsatz der sehr profitablen Eigenmarke von 100 auf jetzt knapp 500 Millionen hat er sich verfünffacht. Und deswegen ist das halt auch keine Eintagsfliege, sondern ein Trend, den wir schon seit über 10 Jahren sehen. Und ich glaube, der wird auch anhalten. Ich zeige euch hier transparent meine Annahmen. Das wird am Ende eh anders ausfallen. Aber was ich für nach meinen Recherchen für realistisch halte, ist, dass die Firma ihren Umsatz in den nächsten Jahren um 8% pro Jahr steigern kann. Einfach weil die Pfannengerichte noch sehr viel Potenzial haben im Inland wie auch im Ausland. Dass die Marge hochgehen wird, weil die ist noch weit unter dem Konkurrenten Iglo. Und je größer sie werden, desto mehr werden sie in den Genuss von Größenvorteilen gehen. Und das könnte dann zu einem Gewinnwachstum von 12% pro Jahr führen. Einzelne Jahre besser, andere Jahre nicht ganz so gut. Welche Chancen und Risiken bieten sich hier? Wir haben einerseits diese hohe Cash-Generierung, weil die Firma jetzt schon sehr profitabel ist. Noch wichtiger aber, das sind wieder die drei Kriterien, die ich euch am Anfang vorgestellt habe, die Wachstumsperspektiven. Jeder zweite Deutsche kennt das erst, was der Finanzvorstand auf der Hauptversammlung erzählt hat. Das muss ich noch mit euch teilen. Der Umsatz von Froster Deutschland, also ihr Eigenmarkenprodukt, nicht der Gesamtkonzern, sondern die Froster Pfannengerichte, die ihr jetzt hier aus den Regalen räumen könnt, hat sich in den letzten 5 Jahren verdoppelt. Die Regalfläche ist aber stabil geblieben. Das heißt, die Packungen rotieren jetzt doppelt so schnell aus den Supermärkten heraus wie früher. Und wenn ein Produkt sich so gut abverkauft, ist die logische Folge, dass es in den nächsten Jahren mehr Regalfläche bekommt, weil der Supermarkt muss sich ja auch immer den Bedürfnissen der Kunden anpassen. Und dann wird Froster also mehr Produktvarianten und mehr Sortenvielfalt haben. Und das könnte halt wieder den Umsatz treiben. Und dann das schon andere angesprochene Thema EBIT-Marge 9%. Iglu ist bei 15%. Nestle bei 17, kann man aber nur bedingt vergleichen, Nestle, Iglo ist der bessere Vergleich. Und dann habe ich gefragt, schafft ihr nicht auch die 15? Ja, warum denn nicht? Und dann hat er halt gemeint, ja, wir müssen einfach größer werden. Ja, Iglo hat noch knapp den doppelten Umsatz wie Froster aktuell in Deutschland. Und wenn sich dieser Umsatz von Froster mit dem Tempo weiter nach vorne entwickelt, dann werden sich natürlich auch verschiedene Fixkosten immer besser verteilen. Und das wird dann diesen Margenanstieg ermöglichen. Sicherheit, wir haben dieses angesprochene Thema, jeden Tag wacht jeder Mensch mit Durst und Hunger auf und wir haben eine schuldenfreie Bilanz, sogar 14 Euro pro Anteilschein an Cash, die da herumschwimmen. Und Bonuspunkte kriegt Froster von mir durch die Aufsicht auf deutlich steigende Ausschüttung. Wir hatten jetzt 25% und 20% Dividendenerhöhung in den letzten 2 Jahren und auch, dass es möglich ist, dass so eine gut geführte, interessante Firma, die diesen Gesundheitstrend im Nahrungsmittelbereich abspiegelt, ja, widerspiegelt, dass die einfach ein höheres KGV verdient hat wie aktuell. Risiken. Ja, es kann passieren, dass bei der Produktion was schief geht, ein verunreinigtes Produkt, es gibt einen Rückruf, es gibt einen Image-Skandal und das ganze Vertrauen, was sie über viele Jahre so teuer und so mühsam aufgebaut haben, wird beschädigt. Natürlich gibt es Kontrollen und die versuchen, dass das nicht passiert, aber es ist immer ein Restrisiko. Und das ist jetzt einer der Gründe, warum eben mein Geld nicht nur oder hälftig in Froster liegt, sondern es eine von etwa 20 Aktien im Cashflow-Depot ist, weil ich eben nicht mich abhängig machen möchte von so etwas und dann beim Vermögensaufbau zurückgeworfen werden möchte. Im Fischgeschäft kann der Fischpreis hochgehen, dann dauert das ein halbes bis ein Jahr, bis sie ihre Preise für die Supermärkte anheben dürfen. Es gibt das Wettbewerbsrisiko, sieht das Management aber recht entspannt und eine Abhängigkeit von Großkunden und deren Werbekampagnen. Ja, und an der Börse, ja, jetzt haben wir hier eine kleine Aktie, jetzt kommt gleich noch die große Aktie. Da schwanken die Kurse viel stärker als die Unternehmensentwicklung, weil einfach wenig gehandelt wird. Und wenn jemand raus muss und das Geld sofort braucht, dann kann das bedeuten, dass der Kurs einige Prozent runtergeht. Hat aber nichts mit dem inneren Wert zu tun. Ja, und die Aktie kann natürlich auch unentdeckt bleiben. So, machen wir noch kurz die Bewertung. Hier seht ihr aus dem Aktienfinder einen Screenshot. Und zwar das KGV der letzten 10 Jahre. Und ihr seht, teilweise haben Anleger den 30-fachen Gewinn gezahlt. Das ist eine hohe Bewertung, wie man sonst bei Tech-Unternehmen sieht. Das war also eine Story-Stock. Es hat funktioniert in Börsenmagazinen, der Kurs hat nach oben gezeigt. So, und dann kam aber einerseits Corona. Davon hat Froster sich aber schnell erholt, weil wir waren ja viel daheim. Und dann kam im Jahr 2022 diese extreme Inflationswelle. Energie, Transport, Logistik, Lebensmittel, alles super teuer geworden. Und sie brauchen ja immer ein halbes bis ein Jahr, bis sie die Preise weitergeben können, die gestiegenen Kosten. Und deshalb ist dann die Aktie so richtig in den Boden gerammt worden, was die Bewertung angeht. Und jetzt zeigt der Aktienfinder aktuell wieder ein KGV von 20 an. Das stimmt aber nicht, weil es ist eine so kleine Firma, dass es keine Analystenschätzung gibt. Und das heißt, die beziehen sich immer auf den zuletzt erzielten Gewinn, teilweise sogar noch auf den des Jahres 2023. Deswegen gibt's hier da diese Kurve. Aber das Unternehmen selbst gibt natürlich eine Prognose heraus. Das Management hat gesagt, dieses Jahr wollen wir so viel Umsatz und so eine EBIT-Marge. Und da kommt man halt auf einen Gewinn von 7,50 Euro. Und wenn wir jetzt noch Cash abziehen, sind wir halt bei einem 10er KGV. Und damit ist die Aktie so billig wie eigentlich nie zuvor in den letzten 10 Jahren, obwohl die Datenbanken eine teure Bewertung anzeigen. Und deswegen muss man sich halt ja immer gut mit den Firmen beschäftigen. Schließen wir Froster ab. Renditeerwartung, ich gehe da immer so vor. Ich löse mich von den ganzen anderen Modellen, irgendwie Chartanalyse und so. Ich überlege mir, und man kann es am besten vergleichen mit einer Mietswohnung. Wenn ihr eine Wohnung vermietet, habt ihr zwei Renditetreiber. Einmal die Mietrendite, also das, was ihr an Mieten pro Jahr vereinnahmt, im Verhältnis zu dem Preis, den ihr gezahlt habt. Das ist jetzt hier bei einer Firma die Free Cashflow-Rendite. Das, was ihr am Jahresende zusätzlich auf dem Bankkonto habt, könnt ihr sie ausschütten. Und das fließt uns also zu aus der laufenden Ertragskraft. Und dann gibt es einen zweiten Renditetreiber. Das ist die Wertsteigerung. Die Überlegung, wenn sich der Gewinn eines Tages verdoppelt hat, sollte sich auch irgendwann der Kurs verdoppelt haben. Weil, wenn man ein konstantes KGV annimmt. So. Und wenn die Firma halt ihren Gewinn auch noch jährlich um 12% steigern kann und 6% ist die Free Cashflow-Rendite, da schätze ich sie etwa, sind wir halt bei knapp 18%. Ja, und das ist jetzt eine Modellrechnung, das ist keine Prognose. Jedes Modell ist nur so gut wie seine Annahmen. Aber so blicke ich eben auf Froster. Fairer Wert ist auch immer eine interessante Geschichte. Was ist eigentlich ein Anteilsschein wert? Ich finde, das, was wir in den letzten 10 Jahren als KGV gesehen haben, 20-facher Gewinn, ist okay. Wenn sie dieses Jahr 7,50 Euro schaffen, wären das 150 Euro fairer Wert. So, das sind die zwei Dinge, wie ich immer eine Aktie bewerte. Und jetzt habe ich für euch noch mitgebracht. Ich überlege mir immer, wenn ich meine Einzelaktie statt einem ETF kaufe, warum könnte die denn überhaupt unterbewertet sein? Was gibt's da für Gründe dafür? Weil andere können ja auch in den Titel investieren. So. Und hier haben wir halt das Thema, offensichtlich, dass die Liquidität gering ist. Und immer, wenn ich mich mit Fondsmanagern austausche, sagen die, ja, Froster finde ich spannend, habe ich privat ein paar, aber in meinen Fonds kann ich die nicht kaufen. Weil Fondsmanager müssen schnell ein- und aussteigen dürfen. Und ETFs schließen solche Titel eben auch aus. Also da kreisen einfach sehr wenige Anleger darum. Und jetzt kommt noch dazu, dass die Firma sagt, wir sind im Familienbesitz, wir brauchen keine Kapitalerhöhung, wir verdienen ja eine Menge Geld. Wir machen einfach keine Investor-Relations-Arbeit. Wir gehen nicht auf Konferenzen, wir gehen nicht auf die Invest, wir präsentieren uns nicht, ja, auch nicht den Fondsmanagern. Wir machen einfach unser operatives Geschäft, einmal im Jahr den Geschäftsbericht und die Hauptversammlung und das war's. Und dadurch ist die Firma halt kaum bekannt. Als ich kürzlich einen Blogbeitrag gemacht habe, haben viele von euch mir geschrieben, ich liebe die Produkte, aber ich wusste gar nicht, dass es eine AG ist, eine börsennotierte. Und das ist also der zweite Grund. Und der dritte ist halt dieses Sentiment, die Stimmung. Wir sind jetzt super von einer Tech-Aktie zur anderen gerannt, die ganze Zeit als Privatanlegerschaft. Und da war halt so, ist so etwas einfach liegen geblieben. Wie gehe ich hier vor? Für mich ist es ein Buy-and-Hold-Titel. Ich glaube, diese Wachstumsstory wird auch in Zukunft anhalten. Und ich möchte die Firma bei Wachstum und Wertsteigerung begleiten und eben an den steigenden Dividenden partizipieren. Gut, dann machen wir jetzt noch die große Aktie, wo ich weniger Kursschwankungen sehe. Und das ist BAT. Und die habe ich nicht, die habe ich aus einem speziellen Grund mitgebracht. Erstmal nochmal hier Geschäftsmodell. Ihr seht gar keine Zigaretten. Und ja, das ist das alte Geschäft. Es ist die zweitgrößte Firma der Welt in dem Bereich. Und das Zigarettengeschäft war ja immer, das Volumen schrumpft, weil Rauchen ist nicht gut und man sollte das nicht beginnen. Und auf jeden Fall ist deshalb die Verkaufsmenge immer so 2-3% gesunken. Aber dann haben sie wieder an der Preisschraube gedreht und so ist der Gewinn, konnte der halt stabil gehalten werden, konnte ein bisschen gesteigert werden, aber viel ist nicht passiert. Das war sozusagen eine börsennotierte Anleihe, wenn ihr so wollt. Die Dividende war sehr verlässlich, die war sehr attraktiv, aber viel Kurspotenzial hat einfach nicht bestanden. So, und jetzt gibt's aber eine neue Welt, denn ausgerechnet die Tabakbranche hat sich neu erfunden und zwar mit drei risikoreduzierten Produkten. Denn was das Rauchen so schädlich macht, ist gar nicht so sehr das Nikotin, sondern es ist der Verbrennungsprozess. Dabei werden ganz viele Schadstoffe freigesetzt. Und alle neuen drei risikoreduzierten Produkte kommen ohne den Verbrennungsprozess aus. Das heißt, das wird jetzt eine Branche, die eher wie die Alkoholindustrie eben drei Produkte hat, also Bier, Wein, Spiritosen. Da kriegen wir jetzt diese Tabaksticks. IQOS, Philip Morris ist der Marktführer, BAT ist mit der Marke Glow verfügbar, da werden die nur erhitzt, die Tabaksticks. Dann gibt es Vaping, da ist BAT die Nummer 1 mit der Marke Vuse, also eine Flüssigkeit wird verdampft. Oder es gibt solche Pouches, in den USA sehr beliebt, wie solche Teebeutel, und das wird in den Mund eingelegt, da wird gar nichts mehr erhitzt oder verbrannt oder verdampft und ist eher wie ein Kaugummi zu sehen, so. Und diese Produkte, und jetzt ist das Spannende, weil das, die hatten ja ein Geschäftsmodell mit 40% Marge und das hatte einen wiederkehrenden Charakter. Und jetzt kommt, stellt sich heraus, diese noch profitabler. Also man kann pro Einheit das 2- bis 4-fache verdienen, schon heute in den Zahlen, wie mit der Zigarette. Und gleichzeitig verbessert sich halt das Volumen, weil neben den gesundheitlichen Risiken ist auch das Thema, dass Rauchen zum Beispiel hier drin ja nicht mehr möglich ist. Das war vor 20 oder 30 Jahren noch anders. Und aber solche risikoreduzierten Produkte, die kann man zum Beispiel auch auf der Arbeit dann wieder konsumieren. Und dazu kommt halt, dass der Wettbewerbsdruck zurückgeht. Wir hatten in der Vergangenheit nur noch 5 Unternehmen, neue dürfen nicht eintreten, weil es reguliert ist. Und bei den risikoreduzierten Herstellern haben wir aber nur 2, die die Gewinnschwelle durchschritten haben und ein relevanter Player sind. Einmal Philip Morris und dann BAT. Also vielleicht wird dieser Markt, so wie bei Mastercard und Visa, künftig auf noch weniger Hersteller aufgeteilt. Es ist ein globales Unternehmen. Hälfte des Gewinns aus den USA, Indien sind sie stark und dann Rest der Welt. Und jetzt zeige ich euch, zu was diese Umstellung führt, weil deshalb habe ich BAT mitgebracht. Und zwar seht ihr hier einmal in den vergangenen 6 Jahren, da hatten wir 3,8% Wachstum der globalen Nikotinbranche. Und jetzt erwartet BAT, und Philip Morris sagt das gleiche und Imperial Brands auch, dass die Wachstumsrate der Branche hochgeht, wegen diesem Umschwung auf knapp 5% pro Jahr. Dieser Umstieg steht auch erst am Anfang. 9 von 10 Leuten rauchen noch Zigaretten. Erst 1 von 10 hat gewechselt. Und was BAT halt so besonders macht, und das ist der große Unterschied zu Altria, sie sind in allen relevanten Märkten weltweit tätig, nicht nur in den USA, und auch in allen relevanten Zukunftstechnologien, die 3, die ich eben einmal erklärt habe. Und deshalb, glaube ich, ist es nach Philip Morris eine Firma, die auch eine Zukunft verdient hat in der Branche. Und sie sind ganz gut aufgestellt bei den Marktanteilen. Im Vaping Nummer 1 weltweit, bei den Pouches Nummer 2 und bei Tabaksticks auch die Nummer 2. Da ist natürlich Philip Morris enteilt. Und als Bonus, das fällt einem auch nicht auf den ersten Blick, haben sie wegen der Historie noch ein Aktienpaket an ITC, das ist der größte Tabakhersteller Indiens. Und allein dieses Aktienpaket deckt 20% der Marktkapitalisierung von BAT ab. So, hier nochmal die Grafik in groß. Und jetzt zeige ich euch eine andere KPI. Bei Froster hatten wir den Umsatz in 2 Teile aufgegliedert. Bei BAT zeige ich euch einfach mal aus dem Aktienfinder den bereinigten Gewinn je Aktie, also im Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie. Und wenn wir nicht wüssten, über welche Firma wir gerade sprechen, nämlich ein Tabakunternehmen, dann würden wir sagen, das hat bestimmt ein KGV von 15 oder 20 verdient, so verlässlich, nie einen relevanten Gewinnrückgang und dann auch noch durchaus wachsend. Aber es ist tatsächlich die Ertragskraft von BAT. Und wie blicke ich hier jetzt auf die Zukunft? Ich glaube, man muss modellieren oder erwarten, dass der Umsatz im Zigarettenbereich zurückgeht, weil das Volumen nimmt immer schneller ab. Man kann auch die Preise erhöhen. Aber gegenläufig wirkt halt dieses Zukunftsgeschäft, wo sie 2-stellige Wachstumsraten haben. Und insgesamt auf Konzernebene, das ist das Relevante, glaube ich, dass genauso wie sich in der Branche das Wachstum beschleunigt, auch bei BAT sich das Umsatz- und Gewinnwachstum beschleunigen kann. Marge bleibt stabil, ist meine Annahme. Und dann haben wir noch einen anderen Bonus, nämlich aktuell, ich weiß, die Dividendenrendite ist bei knapp 8%, aber die Firma verdient noch deutlich mehr. Und der Rest geht noch in die Schuldentilgung, weil sie haben nämlich 2017 den riesigen Hersteller übernommen, das war in den USA Reynolds. Und da zahlen sie immer noch die letzten Beträge ab. Sie werden aber etwa Ende nächsten Jahres soweit sein, dass die Verschuldung den Zielbereich erreicht hat. Und dann können sie die Geldschleusen öffnen und zusätzlich eben Aktien im Wert mehrerer Milliarden pro Jahr zurückkaufen. Und das wird natürlich das Wachstum beim Gewinn je Aktie und bei der Dividende je Aktie zusätzlich beschleunigen. Und das sehen wir halt aktuell noch nicht in den Zahlen. Und deswegen, ihr seht das auch hier ein bisschen in den Analystenschätzungen, ist so die Erwartung, dass die Wachstumskurve einfach wieder steiler wird. Und wann immer eine Wachstumskurve steiler wird, sollte sich die Bewertung erhöhen. fassen wir BAT einmal zusammen. Wir haben sehr viel Cash, übrigens 1 Million Pfund pro Stunde. Also wenn der Vortrag fertig ist, wir reden noch ein bisschen im Anschluss da draußen, haben wir 1 Million Pfund mehr auf dem Unternehmenskonto. So cash-generierend sind die. Wachstum, ich glaube, das Branchenwachstum kann sich wieder beschleunigen. Management sagt auch, ab nächstem Jahr 5% pro Jahr. Ihr habt gerade die Gewinnentwicklung gesehen, super stabil, zumindest die bereinigte, weil es einfach auch ein Gewohnheitsprodukt ist. Und es wird auch lokal hergestellt. Also vor Zöllen haben die Tabakhersteller weniger Angst wie die Spirituosenhersteller, weil die importieren, exportieren die Whiskys und den Tequila und den Aperol und so weiter. Hier, das wird halt immer lokal erzeugt. Und deswegen glaube ich, ist es auch von der Sicherheit sehr interessant. Und die Bonuspunkte habe ich schon erklärt, Aktienpaket ITC. Und Aktienrückkäufe. So, Risiken gibt's ja auch, ist völlig klar. Am meisten würde ich tatsächlich sagen, die staatlichen Regulierungen. Denn in diesem Wechsel von der Zigarette auf die risikoreduzierten Produkte, dem müssen natürlich auch die Behörden mitmachen und da auch ein Gesetz schaffen oder Gesetze schaffen, dass die verkauft werden dürfen, dass die reguliert werden, dass da die Qualität sichergestellt ist. Und da haben wir aktuell insbesondere in den USA, wo sie ja die Hälfte des Gewinns erwirtschaften, halt recht große Probleme. Nämlich, dass ganz, ganz viele chinesische Vaping-Produkte tatsächlich illegal zu Ramschpreisen verkauft werden und dann auch noch weggeworfen werden, diese Einwegdinger da. Und das muss unterbunden werden, weil BAT hat nur zugelassene Produkte im Angebot, die auch teurer sind. Und da werden sie also unterbunden. Und in dem legalen Teil des US-Vaping-Marktes haben sie mehr als 50% Marktanteil. Und wenn da dieses Verbot kommt, wäre das halt ein Treiber. Umgekehrt, wenn das nicht kommt, tun sie sich schwer, den rückläufigen Umsatz im Zigarettengeschäft durch dieses neue Geschäft aufzubauen. Dann haben wir das Thema, dass die Staaten ja auch eine Tabaksteuer immer beschließen, weil das Geld ist immer knapp. Und da gibt es jetzt aktuell den Fall Bangladesch. 1/10 der Steuereinnahmen in Bangladesch sind auf Tabaksteuer zurückzuführen. Die haben ein riesen Haushaltsloch, so wie unsere Ampel das hatte, und haben gesagt, jetzt machen wir mal eine besonders kräftige, unplanmäßig, außerplanmäßige Tabaksteuererhöhung. Und dann kann natürlich eine Firma wie BIT nicht sofort das komplett umlegen, weil dann ist das Produkt so teuer, dass die Konsumenten in illegale Produkte übergehen, sondern muss das dann stufenweise in den nächsten Jahren über Preiserhöhungen wieder zurückgewinnen. Rechtsstreitigkeiten und natürlich der Wettbewerb. Ist aber vor allen Dingen nur noch Philip Morris, sind nicht mehr so sehr die anderen drei Tabakhersteller. Die sind da einfach noch weiter in der Transformation, aber auch entsprechend teurer. Wir haben noch eine etwas erhöhte Verschuldung und jetzt das KGV. Na, das ist jetzt ja doch mal spannend. Wir hatten in dem alten Geschäft irgendwie immer so ein 13er KGV, zwischenzeitlich Nullzins, nochmal ein 20er. Und dann kam hier dieser Abverkauf, wahrscheinlich auch wegen des ESG-Themas, irgendwie, das war ja genauso wie Rüstung, plötzlich total out und Spirituosen auch. Und dann gab es auch den negativen Chart-Moment und die Umstellung hat erstmal geruckelt. Und jedenfalls ist dann das KGV von 20 auf 8 runter. Und gerade im letzten Jahr, die Gewinne haben weiter angezogen, ist der Kurs dann nochmal runter und dann waren wir beim 6er KGV. Und das, obwohl sie noch das Aktienpaket am indischen Hersteller ITC haben. Jetzt hat der Kurs wieder etwas angezogen, aber wir sind immer noch weit unter dem historischen Durchschnittswert. Und das, obwohl sich die Wachstumsraten ja perspektivisch verbessern, obwohl die Branche sich eine Zukunft geschaffen hat. Und deshalb ist diese Aktie also immer noch kaum entdeckt und aus meiner Sicht attraktiv. Hier leben wir jetzt weniger vom Wachstum. Ich modelliere mal 2% auf Konzernebene und mehr von diesem hohen Cashflow. 11,5% Dividendenrendite könnte sich die Firma leisten, wenn die Verschuldung konstant bleiben würde. Aktuell macht sie 7,5%. Und genau, fairer Wert, wenn wir mal dieses 13er KGV der letzten 20 Jahre nehmen, wäre der bei knapp 60 Euro pro Aktie. Und jetzt müssen wir uns wieder fragen, warum könnte BIT unterbewertet sein? Und ich glaube, dass der ESG-Trend wirklich eine Rolle gespielt hat, weil auch Rüstungsunternehmen und auch Spirituosenunternehmen, die waren ja wirklich sehr, sehr, sehr niedrig allesamt bewertet. Und dass da einfach sich Anleger, die diese ESG-freundlichen Produkte gekauft haben, quasi die günstigen Teile des Aktienmarktes einmal ausgeschlossen haben. Dann haben wir aktuell noch geringe Wachstumsraten. Ich habe diese Steuererhöhungen in Bangladesch angesprochen. Das Management sagt aber, wir bekommen mehr und mehr Fahrt bei den risikoreduzierten Produkten. Nächstes Jahr schaffen wir 5% Gewinnwachstum. Also wenn das Gewinn schneller steigt, dann haben wir typischerweise eben auch immer ein höheres KGV. Und das erkennt man jetzt auch schon, weil in dem so wichtigen US-Markt haben sie jetzt bei diesen Pouches, diesen Teebeuteln zuletzt 200-300% Umsatzwachstum geschafft in diesem Quartal. Also da wird, das ist ein ganz kleiner Anteil, aber man sieht immer mehr die Puzzlesteine zusammenkommen, dass sie da jetzt also wieder Momentum gewinnen. Und dann aktuell halt, ja, du hast die Dividende, aber es werden halt keine Aktien zurückgekauft. Beim Konkurrenten Imperial Brands werden Aktien zurückgekauft und der läuft schon viel, viel besser. Und das kommt halt noch bei BAT. Was mache ich hier? Hier mache ich auch Buy and Hold, Perspektive auf Neubewertung, und die aktuelle Dividendenrendite ist, glaube ich, auch ganz interessant, um fürs Warten bezahlt zu werden. Gut, dann fasse ich das zusammen. Also, beim Cashflow Depot geht es darum, und das könnt ihr übernehmen für alles. Großartige Unternehmen identifizieren, nicht rumzocken mit irgendwie Venture Capital oder wenn der ganz langfristige Kursverlauf so zickzackförmig und nie wurden Werte geschaffen. Schaut euch großartige Unternehmen an, die bewiesen haben, dass sie Werte für ihre Eigentümer generieren. Kauft die dann preiswert ins Portfolio, achtet auf die Bewertung und begleitet sie dann bei Wachstum und Wertsteigerung. Das ist das Vorgehen. Und da hatten wir einmal Frost da. Hier ist halt das Besondere, dass sie sich vom kaum profitablen Handelsmarkenabfüller zur Premium-Marke wandeln und dadurch immer profitabler und wachstumsstärker werden. Und das Ganze gibt's immer noch zum cashbereinigten KGV von 9. Und dann hatten wir als zweites Fallbeispiel BAT. Was passiert hier? Dieser Wandel vom alten Geschäft zum neuen, zum risikoreduzierten, wo eine Zukunft geschaffen wird und sich die Wachstumsraten verbessern. Und auch hier haben wir einen KGV von 9, aber nicht cashbereinigt. Na, die haben Verschuldung. So, und wofür steht Abilitato? Also, Aktien nicht mehr als Aktien, sondern wieder als Unternehmensanteile zu sehen. Und unsere Überzeugung oder meine Überzeugung ist halt, dass wenn man unternehmerisch investiert, dass man dann einen guten Weg findet, um Schritt für Schritt über die Jahre und Jahrzehnte unabhängiger und freier zu werden. Ja, wenn dich oder euch das jetzt interessiert, einfach als Angebot, es gibt eine große Website von uns, so ähnlich wie bei Spotify, Freemium-Modell, 80% könnt ihr so zugreifen, wenn ihr Lust auf alles habt, näher heranrücken wollt an unsere Arbeit, also die ganzen Research-Artikel, übrigens auch von mir als Podcast aufgesprochen, dann könnt ihr das in euren Alltag einbauen. Auf das gesamte Cashflow-Depot mit allen 20 Werten. Jeden Monat kaufe ich die beste Idee. Und auf unsere Community, wo wir uns täglich austauschen im Forum mit eigener App, dann könnt ihr euch überlegen, hier zur Messe dieses Angebot zu nutzen. Habe ich jetzt nochmal mitgebracht. Eigentlich ist es schon ausgelaufen. 32 Euro Rabatt auf die erste Bestellung, wenn ihr den Code eingibt oder hier den QR-Code. Ich habe auch ein paar ausgedruckte Gutscheine dabei, aber nur wenige. Wenn jemand interessiert ist, könnt ihr nachher noch vorkommen. Und das will ich abschließend noch sagen. Wir haben ja auch eine 30-Tage-Geld-zurück Garantie, wenn es euch dann doch nicht gefällt, machen wir eine Rücküberweisung und schon ist die Sache erledigt. Gut, das war's von meiner Seite. Danke für euer großes Interesse. Ich wünsche euch eine schöne Invest und ansonsten viel Spaß in Stuttgart, genießt das tolle Wetter und ja, euch einfach viel Erfolg beim Vermögensaufbau.